Liebe Freunde, als Jesus ins Licht der Öffentlichkeit trat, da war er Junggeselle und schon 30 Jahre alt. Bis dahin hatte er ganz unauffällig als Zimmermann gelebt. Das war sein bürgerlicher Beruf. Aber sein eigentlicher Beruf war Erlöser. Diesen Beruf hat kein Mensch vor ihm und keiner nach ihm gehabt. Er war der Einzige, den Gott zu diesem einzigartigen Beruf berufen hat. Er sollte Menschen in Gottes Reich rufen, sie zur Bekehrung auffordern, ihnen ein neues Leben anbieten, ihnen ihre Schuld vergeben, für ihre Sünde sterben und sie vom ewigen Tod erlösen. Das ist eine schwere und ernste Lebensaufgabe. Wer sowas vorhat, der hat keine Zeit für irgendwelches Allotria. Umso erstaunlicher ist, dass Jesus seine öffentliche Wirksamkeit mit einem riesen Allotria angefangen hat. Wie gesagt, 30 Jahre lang hat er sich darauf vorbereitet, die Menschen in Gottes Reich zu rufen. 30 Jahre lang hat er auf dieses eine Ziel zugelebt. 30 Jahre lang seine Gedanken, seine Kräfte, seine Gebete konzentriert auf diesen Moment. Und in dem Moment, wo es losgeht, da kriegt er eine Einladung zu einer Hochzeit. Er ist gerade dabei, seine Jünger zu berufen. Es sollen im Ganzen 12 werden. Und als er beim 5. angekommen ist, da kriegt er die Einladung zu einer Hochzeit. Nun hätte er ja sagen können, das tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich habe doch nicht ein Leben lang auf alles verzichtet, zum Beispiel auf die Ehe, um jetzt, wo es losgeht, auf eurer Hochzeitsfete rumzusitzen. Ich habe doch nicht 30 Jahre lang in Startlöchern gesessen, um jetzt, wo es losgehen soll, auf eurer Hochzeitsfete da zu sitzen. Ich bin gerade dabei, meine Mitarbeiterschaft zusammenzustellen. Ich habe keine Zeit, ich bin voll beschäftigt. Das ist eine vorzügliche Ausrede. Jeder hätte sie akzeptiert. Aber Jesus kommt nicht mit Ausreden, sondern der kommt mit. Wenn jemand ihn einlädt, kommt er. Und wenn du ihn einlädst, dann kommt er auch zu dir. Und er wird nie zu dir sagen, ich habe keine Zeit. Oder du bist mir zu unwichtig. Oder vielleicht andermal morgen. Nein, wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann tritt er in dein Leben ein. Und zwar in demselben Moment, in dem du es tust. Wenn du zum Beispiel jetzt da, wo du sitzt, zu Jesus sagst, Jesus, bitte tritt in mein Leben ein, verwandle es, dann wird er in dein Leben eintreten. Dann fängt dein Leben erstmal richtig an, denn ein Leben ohne Jesus, das ist nach Meinung der Bibel überhaupt kein richtiges Leben. Genauso wie eine Ehe ohne Jesus nach Meinung der Bibel überhaupt keine richtige Ehe ist. Heutzutage fangen ja die meisten ihre Ehe ohne Jesus an. Auch die, die ihn bloß so zu Dekorationszwecken benutzen. Vor ein paar Wochen kam einer zu mir, ein junger Mann, und sagt, in 3 Wochen möchte ich heiraten. Alles fix und fertig, Standesamt, Gaststätte bestellt, Essen bestellt, Verwandtschaft eingeladen. Das Problem ist bloß, meine Frau, sagt er, die ist übrigens im 5. Monat schwanger, die ist weder getauft, noch konfirmiert, noch gehört sie zu einer Gemeinde. Könnten Sie uns bitte kirchlich trauen? Also so nicht, jedenfalls nicht mit mir. Und kein Pfarrer, der noch einen Rest von Geist besitzt, der wird sich auf so ein Theater einlassen. Denn den Braten riecht doch jeder. Die wollen zu ihrer Hochzeit nicht Jesus, sondern die brauchen so einen kirchlichen Schleimer, der den bereits angebrannten Braten mit so einer frommen Soße übergießt. Die wollen vom Pfarrer die Soße, aber die wollen nicht von Gott den Segen. Und um diesen Segen geht's doch bei der kirchlichen Trauung. Denn auch für die Ehe gilt, wie für alles andere im Leben, an Gottes Segen ist alles gelegen. Es geht bei der kirchlichen Trauung darum, dass ich meinen Lebenspartner aus Gottes Hand empfange. Dass ich ihn mir von Gott anvertrauen lasse, daher Trauung. Und dass Gott meine Ehe segnet. Heute pfeifen die meisten auf den Segen Gottes, indem sie entweder die Ehe überhaupt ablehnen oder zumindest die kirchliche Trauung ablehnen. Die meisten gehen ohne Jesus in die Ehe und deswegen gehen die meisten Ehen nicht. Guckt sie euch doch an, diese freudlosen Paare, wie sie abgestumpft nebeneinander herlatschen. Diese Armee von resignierten, unzufriedenen, unglücklichen Verheirateten. Ganzes Schweigen von denen, die sich scheiden lassen und die dadurch noch unglücklicher werden. In der DDR wird jede dritte Ehe geschieden. Und jede einzelne Scheidung ist ein Haufen von Schmerz, Kummer, Enttäuschung. Und wo Kinder mit reingezogen werden, da grenzt es schon an ein Verbrechen. Und warum so viele unglückliche Ehen? Warum so viele Scheidungen? Weil Jesus nicht eingeladen worden ist. Weil es immer bloß hieß, in meinem Leben und in meiner Ehe und in meiner Wohnung, auf meiner Hochzeit, da brauche ich keinen Jesus. Wenn du bisher so gedacht hast, dann bitte ich dich, dann lade ihn ein. Damit in dein Leben, in deine Wohnung, in deine Ehe Friede einziehen kann. Und wenn du ihn damals zu deiner Hochzeit nicht eingeladen hast, dann hol es nach. Dann lade ihn heute noch ein. Ohne seinen Segen läuft deine Ehe oder dein eheähnliches Zusammenleben mit irgendeinem Partner nicht. Und wenn es bei dir schon schief gelaufen ist, dann möchte ich dir sagen, der Terror, den ihr jetzt zu Hause habt, der braucht nicht so weiterzugehen. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Es muss auch bei dir nicht zur Scheidung kommen. Das muss auch nicht so weit kommen, dass ihr ein Leben lang ohne Liebe nebeneinander hertrottet. Jesus kann euch verwandeln. Er kann euch einen neuen Anfang schenken. Ihr müsst ihn nur erstmal in eure Ehe reinlassen. Ihr müsst ihn an euch ranlassen. Die beiden jungen Leute, die ihn damals zu ihrer Hochzeit eingeladen haben, die haben das jedenfalls nicht bereut. Die wohnten in Kana, das war eine Klitsche, 13 Kilometer entfernt von Nazareth. Und die hatten also auch Jesus zu ihrer Hochzeit eingeladen. Die hätten den bestimmt nicht eingeladen, wenn der eine Niestüte gewesen wäre. Denn wer will schon auf seiner Hochzeit einen dabei haben, der keinen Spaß versteht und der bei jedem deftigen Witz pikiert an der Nase runterguckt? Und bei so einer Bauernhochzeit, da werden ja ganz schöne Witze gerissen. Wie es ja überhaupt meistens in geschlossenen Gesellschaften sehr offen zugeht. Wer will schon einen dabei haben, der stocksteif rumsteht, wenn sich alle vor Lachen biegen und zu schunkeln anfangen? Aber Jesus ist kein Spielverderber. Das ist kein verklemmter Partymuffel, der als der ewige Junggeselle entsagungsvoll in der Ecke steht und Langeweile verbreitet, während der Rest des Dorfes auf der Tenne schwitzt und Polka tanzt. Jesus ist auf der Hochzeit nicht bloß so dabei unter ferner Liefen, sondern der trägt auch was mit dazu bei, dass die Fete wirklich läuft. Vielleicht kennt ihr die Situation, wenn man bei einer Fete zusammensitzt, und auf einmal ist der Stoff alle. Kein Tropfen Alkohol im ganzen Hause, die Kneipe nebenan schon zu und die Stimmung deutlich am Absinken. Wenn dann einer aus seiner Tasche eine Flasche rausholt, gibt's ein großes Hallo und die Fete ist gerettet. Der Typ, der die Flasche gucken lässt, das ist Jesus. Das ist der Mann, der die Hochzeitsparty in dem Moment, wo sie am Absacken ist, wieder in Schwung bringt. Es stellt sich nämlich plötzlich heraus, dass der Wein alle ist. Ich möchte betonen, dass ich hier von der Hochzeit zu Kana spreche und nicht von der Jetztzeit vom Konsum. Dass mir hinterher keiner irgendwelche Anspielungen auf die gegenwärtige Versorgungslage hier unterjubeln will und behauptet, ich hätte so nebenbei unserem Versorgungsverantwortlichen das Fehlen von Wein aufs Butterbrot geschmiert. Dazu müsste ich ja erstmal Butter haben. Also, Wir bleiben bei der Geschichte aus dem Neuen Testament, Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 3. Da steht eben dieser Satz, der Wein ist alle. Ist eine peinliche Sache für das Brautpaar, auch für die Brauteltern. Das sieht so aus, als ob die geizig wären oder arm. Eins ist so schlimm wie das andere. Die erste, die mitkriegt, dass der Wein alle ist, ist die Maria, die Mutter von Jesus. Die ist auch mit auf der Hochzeit. Und die geht zu Jesus hin und sagt zu ihm, sie haben keinen Wein. Aber Jesus lässt sie abblitzen und sagt, Frau, was geht dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als Mutter von Jesus möchte Maria so eine Vermittlerrolle übernehmen. Das ist zwar gut gemeint, aber das ist nicht im Sinne von Jesus. Er braucht keine Vermittlerin für seine Gnade und deswegen faucht er seine Mutter ziemlich hart an. Und die Maria versteht, dass sie sich rauszuhalten hat. Sie zieht sich zurück, aber sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und damit ist sie wieder auf der richtigen Position. Sie weist hin auf Jesus, ihm muss man vertrauen, von ihm muss man etwas erwarten, ihm muss man gehorchen. Er wird handeln. Ich stelle mir vor, dass nach diesem kurzen Gespräch mit seiner Mutter Jesus rausgeht aus dem Raum, wo die Hochzeitsgesellschaft rumtobt. Er tritt vielleicht ein paar Schritte vors Haus, wo es ruhiger ist und redet mit Gott, mit seinem Vater und sagt, Vater, hast du hier einen Auftrag für mich? Und der Auftrag kommt, seine Stunde ist gekommen. Als er sich umsieht, da sieht er vor dem Haus am Rande 6 große Wasserkrüge stehen, die sind leer. Und er sagt zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wein, mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und dann sagt er, nehmt jetzt eine Probe und bringt es dem Küchenmeister. Der Küchenchef, der probiert, schmatzt, schnalzt, schlürft, geht hin zu dem Bräutigam und sagt, jedermann gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bisher behalten. Also mit anderen Worten, Jesus hat das Wasser in Wein verwandelt. Und zwar nicht in so gewöhnliches, billiges Gesöff, sondern in einen edlen Tropfen. Er schlägt dem Fass den Boden aus, indem er in dem Moment, wo die Fete in einer Flaute sich befindet, neuen Stoff ranschafft und den Laden wieder flott macht. Das übersteigt bis zum heutigen Tage die Vorstellungskraft aller frommen Spießer, die immer so tun, als ob ein anständiger Christ mit den Freuden der Welt nichts zu tun haben dürfte. Die uns immer einreden wollten, dass ein Christ bei den Freuden dieser Welt nicht mitmachen dürfe. Jesus macht mit. Und zwar kräftig. Der ist nicht gegen das Feiern und der ist auch kein Alkoholmuffel. Allerdings gibt er dir durch sein Verhalten auf der Hochzeit keinen Freibrief für das Saufen. Erstens mal steht hier nirgends, dass die auf der Hochzeit zu Kana betrunken gewesen wären oder dass Jesus betrunken gewesen wäre oder dass er die Leute betrunken gemacht hätte. Ganz abgesehen davon, dass damals Trunkenheit als eine große Schande galt. Und zweitens ist es ein Unterschied, ob jemand einmal auf einer Hochzeit einen drauf macht oder ob einer sich durch regelmäßiges Saufen kaputt macht. Wir haben in der DDR 1 Million alkoholkranke Menschen. Das ist bei 17 Millionen eine alarmierend hohe Zahl. Der Alkohol ist, wenn er missbraucht wird, ein gefährlicher Feind des Menschen. Und wir haben heute allen Grund, vor dem Saufen zu warnen. Denn hinter der Alkoholsucht, da steht der Teufel. Und der Einzige, der mit dem Teufel fertig wird, das ist Jesus. Das ist der Einzige, der einen Alkoholabhängigen befreien kann. Ich war vorigen Monat zu einer Jugendwoche in Warn am Müritzsee. Und an einem Abend, kurz bevor es losgehen sollte, da kriegte ich einen Zettel zugesteckt. Und da stand drauf, lieber Theo Lehmann, vor 5 Jahren erlebte ich Sie in Rostock, da war ich zu einer Jugendwoche. Ich darf seit 5 Jahren trocken sein, dem Herrn sei Lob und Dank, dein Alexander. Das ist ein Beispiel von Tausenden, wo ein Mensch durch Jesus vom Trinken frei geworden ist. Und 5 Jahre trocken sein, das ist für einen ehemaligen Trinker eine ganz schön lange Zeit. Also wenn du alkoholabhängig geworden bist, dann schlage ich dir vor, dann wende dich an Jesus. Der kann nämlich nicht bloß Wasser in Wein verwandeln, sondern der kann auch alkoholabhängige Menschen in trockene Menschen verwandeln. Es bleibt trotzdem dabei, dass Jesus zum Erstaunen und Ärger aller kleinlichen Antialkoholiker große Mengen von Alkohol spendiert hat. Und das war ausgerechnet das erste Wunder, das er getan hat. Er hat dann später beim Abendmahl, wo auch Wein getrunken wird, da hat er gesagt, ich werde Wein erst wieder trinken, wenn ich im Reich meines Vaters bin. Und er hat ja das Reich Gottes auch mit einer Hochzeit verglichen. Am Anfang seines Wirkens die Hochzeit zu Kana, am Ende die Hochzeit in Gottes Reich. Diese beiden Aussagen, die genügen für uns Christen, um die irdischen Freuden mit gutem Gewissen zu genießen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass bloß der, der seine Hoffnung auf die Ewigkeit setzt, die irdischen und vergänglichen Freuden richtig genießen kann. Die Nichtchristen können das gar nicht so wie wir. Die sind ja der Meinung, mit dem Tod ist alles aus, da ist Schluss, da kommt nichts mehr. Also müssen die vorher alles mitnehmen, solange noch die Beißerchen und die Galle und die Leber mitmachen. Die sagen sich, was ich jetzt nicht kriege, kriege ich nie. Und deshalb laufen die gierig und süchtig den Freuden der Welt hinterher, deshalb schütten und schaufeln die in sich rein, was das Zeug hält und können doch das Wasser nicht halten. Und je näher sie dem Tode kommen, umso weniger haben sie an Freude, umso schiefer hängt das Maul. Das ist bei den Christen ganz anders. Für uns sind die irdischen Freuden Ankündigung der Freuden, die wir vor uns haben, die in Gottes Ewigkeit auf uns warten. Und deshalb können wir die irdischen Freuden viel besser genießen, weil wir wissen, es kommt noch besser. Wer Jesus nicht kennt, kann den Hals nicht vollkriegen und wird trotzdem nicht satt. Und wer Jesus kennt, der kann das Leben in vollen Zügen genießen, ohne dem Vergänglichen nachzutrauern, weil er weiß, in Gottes Ewigkeit, da geht es erstmal richtig los. Und auf der Hochzeit zu Kana, da hat Jesus mal für einen Moment aufgedreht, um uns zeichenhaft anzudeuten, was bei ihm alles drin ist. Und wenn wir erst in seinem Reich drin sind, dann wird er voll aufdrehen. Dann wird, wie die Bibel sagt, unser Mund voll Lachen sein. Nun muss ich mich jetzt erstmal speziell an die wenden, die ganze Zeit zwar nicht gelacht, aber innerlich gelächelt haben über diese wundervolle Geschichte, über die ich hier rede, weil sie das Ganze für frei erfunden halten. Ich denke sowieso, dass die meisten von uns sich fragen, stimmt das eigentlich? Nimmt uns die Bibel da nicht auf die Schippe? Ist das wirklich so passiert? Also Leute, ich war nicht dabei, aber ich möchte gleich sagen, ich habe nicht die geringste Lust, hier herumzurätseln, ob das Wunder so passiert ist oder nicht. Das ist nun eure Hochzeit, was ihr von diesem Wunder haltet. Wunder führen normalerweise nicht zum Glauben. Dem Nichtglaubenden können sie nichts beweisen und dem, der glaubt, dem können sie seinen Glauben auch nicht begründen, höchstens den Glauben stärken. In unserer Geschichte ist das so, dass nur die, die mit Jesus auf die Hochzeit gekommen sind und sowieso schon geglaubt haben, auch nach dem Wunder glauben. Für die anderen ändert sich nichts. Die sind froh, dass sie was zu saufen kriegen und kapieren nicht, was läuft. Wir kommen also keinen Schritt weiter, wenn wir jetzt darüber diskutieren, über Pro und Contra. ob es Wunder gibt und ob dieses Wunder so passiert ist oder nicht. Damit ihr aber nicht denkt, ich kneife, da möchte ich euch allerdings rein Wein einschenken und ganz klar sagen, wenn hier in der Bibel steht, dass Jesus aus 6 Krügen Wasser 6 Krüge Wein gemacht hat, dann hat er auch aus 6 Krügen Wasser 6 Krüge Wein gemacht. Das glaube ich. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wein oder nicht Wein, das ist hier nicht die Frage. Sondern die entscheidende Frage ist, ob du glaubst, dass Jesus heute etwas verändern kann. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du glaubst, dass Jesus damals vor 2000 Jahren in Kana etwas verwandelt hat. Sondern die entscheidende Frage ist, ob du glaubst, dass er auch heute etwas verwandeln kann. Nicht nur etwas, irgendetwas, irgendwen, sondern dich und dein Leben. Das bloße Fürwahrhalten von biblischen Geschichten, das ist noch kein echter Glaube. Wenn du glaubst, dass Jesus damals so gehandelt hat, wie es hier in der Bibel steht, da ist das natürlich nett von dir. Aber wenn du ihm nicht zutraust, dass er heute genauso handelt, da ist dein Glaube nichts wert. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus jede Situation verändern kann, da kannst du deinen Jesus-Glauben wegschmeißen. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus deinen Stabilehrer bekehren kann, dann glaubst du überhaupt nicht an Jesus. Es steht in der Bibel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Und die ganze Kana-Geschichte steht bloß deshalb in der Bibel, damit du siehst, Jesus kann das Bestehende verändern und dort, wo der was verändert, da entsteht Freude. Wenn Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, da kann er auch aus einer trüben Tasse eine sprudelnde Quelle machen. Und aus einer alten Flasche einen fröhlichen Christenmenschen. Ein Theologe, der hat zu unserer Bibelstelle geschrieben, wir halten nicht mehr nach Wundern Ausschau, Wunder solcher Art bedeuten uns nicht mehr viel. Ja, das stimmt. Und deswegen stimmt bei uns so vieles nicht mehr. Ich sage euch, erwartet ein Wunder. Du kannst Jesus nicht zu einem Wunder drängeln. Das hat die Maria versucht. Und dafür hat sie von Jesus einen ziemlichen Anranzer gekriegt. Aber das ist doch ein Unterschied, ob du von Jesus ein Wunder verlangst oder ob du von ihm ein Wunder erwartest. Erwarte ein Wunder. Deine Ehe ist kaputt und du bist der Meinung, da ändert sich nichts mehr, da zuckt sich nichts mehr. Du glaubst, dass da nichts mehr zu retten ist. Jesus hat ausgerechnet auf einer Hochzeit das Unmögliche fertiggebracht. Der kann auch fertigbringen, dass es mit deiner Ehe weitergeht. Auch wenn du das jetzt für unmöglich hältst, für ausgeschlossen. Es gibt für Jesus das Wort unmöglich nicht. Und es gibt für ihn keine ausgeschlossenen Situationen, keine aussichtslosen. Im Gegenteil, wenn überhaupt einer dir helfen kann, dann ist das Jesus. Mensch, der hat Tote lebendig gemacht, der kann auch eure tote Liebe wieder zu einer lebendigen Liebe erwecken. Du hast das Leben satt und findest alles sinnlos. Weißt du, einer, der aus fadem Wasser herrlichen, funkelnden Wein gemacht hat, der kann auch aus deinem langweiligen Leben ein erfülltes, ein sinnvolles Leben machen. Das hat er uns nämlich versprochen, dass er uns ein sinnvolles Leben geben will. Der kann Sinnlosigkeit in Sinn, Traurigkeit in Freude, Angst in Mut verwandeln. Das ist egal, wie alt du bist, wie verzweifelt du bist, wie tief du gesunken bist und wie festgefahren deine Lebenssituation ist. Jesus kann dich verwandeln. Gib ihm doch dein Leben.